Ich weiß nicht, wie ihr, ich glaube mir du zu sagen, wie du Himmelfahrt gefeiert hast. In der Mainnummer von FEG.ch hat Jürg Buchegger auf der zweiten Seite Titel «Rettet Auffahrt». Ich habe zum ersten Mal, seit ich mich überhaupt kann erinnern kann, Auffahrt nicht in der Gemeinde gefeiert, sondern wir hatten eine Familientreffen. Wir haben für mich zum ersten Mal kein Programm an der Auffahrt. Und ja, es war für mich außergewöhnlich. Und der Jürg Buchegger fragt in dem Artikel, was ist denn aus dem Tag geworden? Ein öffentlicher Feiertag auch hier in der Schweiz. Ich möchte euch heute mitnehmen und ein Stück Weg gehen, wo die Jünger erlebt haben, die Jünger von Jesus nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung von Jesus. Hinter ihnen ist ja das der absolute Tiefpunkt gelegen, die Kreuzigung, und unmittelbar nach der Kreuzigung dann die total verwirrenden Nachrichten, die sie bekommen haben über die Auferstehung. Der Leichnam sei verschwunden von Jesus, die verschiedenen Berichte, die sie gehört haben vom leeren Grab, von Engeln, die davon geredet haben, dass Jesus auferstanden sein soll von den Emmaus-Jüngern, wo Jesus sogar begegnet ist. Und die Jünger dann zurückgerannt sind auf Jerusalem und erzählt haben, wir haben ihn gesehen. Und genau in die Situation schreibt der Lukas Kapitel 24, weiter der Bericht. Als sie aber davon redeten, also die Emmaus-Jünger, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände, seht meine Füße, ich bin selber, fasst mich an, seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Als sie aber immer noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm und aß es vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Was braucht es, dass wir glauben können? Es ist unglaublich, wie für uns heute zu verstehen, warum die Jünger so lange gebraucht haben, bis sie endlich gecheckt haben, tatsächlich, er ist auferstanden, er ist da, Jesus. In dem Augenblick, wo Jesus in ihrer Mitte auftreten tut, sind ja schon eine ganze Reihe Sachen passiert. Da sind ja die Frauen gewesen, die am Sonntagmorgen ans leere Grab angegangen sind oder ans Grab angekommen und gesehen haben, es ist leer. Und dann haben noch zwei Engel davon geredet, dass er nicht da sei, dass er auferstanden sei. Und dann sind sie zurück und Johannes und Petrus haben sich ein Wettrennen geliefert ans Grab und haben das Gleiche gesehen, ein leeres Grab. Und dann war Maria noch allein dort. Und dann kommt der Gärtner. Nein, es ist nicht der Gärtner. Es ist Jesus selber. Und Maria erkennt Jesus. Und all das gehört sie. Zuletzt sind ja noch die Emmaus-Jünger, die unterwegs sind mit Jesus. Und plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Jesus ist auferstanden. Sie gehen da zurück nach Jerusalem. Und all die Berichte langen nicht. Alles, was gehört dem von Augenzeugen, es langt nicht. Sie bleiben hinter verschlossenen Türen. Sie diskutieren miteinander und wissen nicht weiter. Bis zu dem Augenblick, wo Jesus sich allen offenbart. Lest nochmal den Text. Als sie aber davon redeten und diskutierten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und sie? Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Da sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände, meine Füße, ich bin selber, fasst mich an. Seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie legten ein Stück gebratenen Fisch vor, er nahm und aß es vor ihnen. Jetzt, wo Jesus vor ihnen steht, in voller Lebensgröße, verschlägt ihnen den Schnuff. Sie sind schockiert. Sie wissen nicht, was sie denken sollen, was sie fühlen sollen. Sie bleiben mit offenem Mund stehen, verschrocken und fragen sich, träumen wir? Kann das möglich sein? Und Jesus begleitet sie auf eine ganz gute Art und Weise, sehr, sehr menschlich und natürlich. Er sagt, macht die Augen auf. Schaut mich an. Hebt mich. Ich bin doch aus Fleisch und Knochen. Und ich kann essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind zu Augenblick im Leben nicht unbekannt, Moment, wo mein Glaube ansteht, wo ich merke, komme ich jetzt da drüber? Am stärksten erlebe ich die Frage und sicher auch viele von euch, wenn jemand, wo uns sehr nah ist, wo man sehr gerne hat, stirbt. Von uns geht, für immer. Aus unserer Mitte gerissen wird, durch einen Unfall, durch schwere Krankheit oder im Alter. Paulus redet ja davon, im Korintherbrief spricht er die Frage an, welchen Körper werden wir denn haben im Himmel? Nach der Auferstehung. Wenn wir am Grab stehen und in vielen Fällen nur noch so eine Urne vor uns zu haben, mit Asche, ja, wie geht es denn weiter? Zur Zeit von Jesus sind die Leichnam in ein Steingrab, in ein Höhlengrab hineingelegt worden. Und wenn der Körper verwest war und nur noch Knochen da war, hat man die Knochen genommen und in einen kleinen Behälter hineingetan, an einen anderen Ort in dem Grab angestellt und der Platz war wieder frei für den nächsten Familienangehörigen. Wie es in der Bibel steht, hat uns Gott aus Erde geformt und wir werden wieder zu Erde werden. Aber unser Körper, sagt Paulus, der ist wie ein Samenkorn. Er wird in die Erde gelegt und wenn Samen in die Erde gelegt wird, erleben wir jetzt dann wieder, dann entsteht genau aus dem Samenkorn, was er eben war, aber völlig anders, neu. Und da wird unser Glaube gefordert, Jesus ist richtig gestorben. Jesus ist richtig tot gewesen. Und wir alle werden richtig sterben. Wir werden richtig tot sein. Nichts auf dieser Welt ist schwerer zu ertragen und zu erleiden als diese Tatsache. Ich war kürzlich am Grab von meinem letzten Onkel, der gestorben ist. Und der Pfarrer, ein katholischer Priester, ist vor dem Grab gestanden, die Urne vor ihm zu. Und dann in dem Augenblick, wo die Urne hätte ins Grab gelegt werden sollen, nimmt der Pfarrer das Kreuz, das Holzkreuz, das immer da ist, mit dem Namen drauf, vom Verstorbenen, er zieht aus der Erde raus und streckt es an und dann sagt er, wisst ihr was? Euer Name wird einmal auf dem Kreuz stehen. Wir werden alle auch mal da stehen. Oder eben nicht mehr da stehen. Die Leute werden Abschied nehmen von uns. Und unser Name da in der Mitte vom Kreuz. Und wisst ihr, Jesus hat am Kreuz auch seine Hände ausbreitet. Und der eine Arm vom Kreuz, der streckt sich euch entgegen. Das ist die Hand von Jesus, die ihr jetzt ergreifen könnt. Weil da wird entscheidend sein, wenn euer Name da in der Mitte steht. Weil die andere Hand von Jesus, ich bin Vater. Und da ist unsere Verbindung. Er ist unser Retter. Mit ihm sind wir verbunden mit der Ewigkeit. Da ist unsere Hoffnung. Jesus lebt. Und Jesus ist äußerlich nicht genau der gleiche, wo er vorne war, wo er mit den Jüngern 30 Jahre lang unterwegs war. Der neue Leib von Jesus ist offenbar fähig, durch verschlossene Türen und Wände durchzugehen. Der auferstandene Leib von Jesus ist anders und doch ähnlich. Eben verbunden wie ein Weizenkorn oder wie ein Fruchtkorn oder wie ein Blumensamen, wo eben dann da kommt, wo man gewusst hat. Was die Jünger in dem Augenblick erleben, und darum ist es ihnen fast unmöglich, daran zu glauben, ist die Offenbarung von der himmlischen Welt durch den Auferstandenen. Jesus verbindet in dem Augenblick die himmlische Welt mit der irdischen Welt, mit seinem auferstandenen Körper. Jesus führt ihnen eine Dimension vor Augen, die sie noch nicht kennen, die sie noch nicht fassen können. Ihrem Verstand ist nicht darauf vorbereitet, aber ihr Herz, ihr Geist ist dafür empfänglich. Immer als Jünger sind ja mit dem auferstandenen Jesus unterwegs und haben ihn nicht gekannt. Und dann hat er angefangen zu reden. Und dann hat er das Brot gebrochen. Und dann sind ihnen die Augen aufgegangen. Wir haben es doch gespürt im Herz, dass es ist. Aber der Verstand hat noch nicht mitwillen. Der Atheist, der Richard Dawkins, schrieb in seinem Buch «Der Gotteswahn». Er ist ein überzeugter Atheist, ein hochintelligenter Mensch, über die engen Grenzen von unserer Vorstellungskraft. Er schrieb: «Unser Gehirn ist nicht dazu ausgerüstet, sich vorzustellen, es würde wie ein Neutrino eine Wand durchdringen. Da, was Jesus gemacht hat. Und dazu die riesigen Zwischenräume nutzen, aus denen die Wand in Wirklichkeit besteht. Ebenso kommt unsere Verständnisfähigkeit nicht mit Vorgängen zurecht, die sich abspielen, wenn Dinge sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen.» Auch da hat Jesus gemacht. Er hat sich von einem Ort zum anderen bewegt. Plötzlich da gewesen, plötzlich weg gewesen. Jesus lebt mit seinem auferstandenen Körper in beiden Welten zeitgleich und das sprengt die Vorstellungskraft der Jünger. Sie können es schlicht und einfach nicht glauben. Und darum die Frage, was braucht es denn, dass wir glauben können? Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprachen zu ihnen: «Habt ihr etwas zu essen?» Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Haben sicher alle schon gehört vom Alpha Life Kurs? Ganz ein wichtiger Moment beim Alpha-Life-Kurs ist das Abendessen. Das Essen miteinander. Und wie beim Alpha-Life setzt sich Jesus an den Tisch mit seinen Jüngern und isst vor ihren Augen. Vielleicht kommen sie auch Hunger über dabei. Und wenn es gilt, schwierige Sachen miteinander zu besprechen, ist ein verbindendes Essen immer gut. Man könnte auch sagen, Jesus hockt ab, nimmt sich Zeit für seine Jünger Zeit, dass ihre Seele nachkommen kann. Und wenn der Hunger gestillt ist, kann man einfach auch viel entspannter miteinander reden über schwierige Sachen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, immer wieder, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Dass wir glauben können, brauchen wir jemanden, der uns die Schrift öffnet. Die Bibel redet von dieser unsichtbaren Wirklichkeit, die uns umgibt. Wir können die Welt nicht sehen mit unseren Augen, aber wir können sie sehen mit unseren Herzen, wenn wir sie öffnen. Der Zugang zu Gottes für uns unsichtbare Welt ist nur über Gottes Wort möglich. Alles andere, was über die übersinnliche, die aussersinnliche, die nicht sichtbare Welt redet, man redet von der okkulten Welt. Da gibt es viele Informationen. Aber die einzig gesicherten Informationen über die unsichtbare Welt gibt uns die Bibel. Der Glaube an Jesus, der Auferstandene, fängt mit den Propheten im Alten Testament an. Jesus hat das unzählige Mal wiederholt mit seinen Jüngern. Und darum hat Matthäus ein ganzes Evangelium geschrieben, wo er immer wieder schreibt, laufend, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Schaut, da ist passiert, da ist geschrieben. So steht es geschrieben. Jesus verankert den Glauben von seinen Jüngern in der Schrift. Und das ist so wichtig, gerade in unserer Zeit. Da muss unser Glauben verankert sein. Die Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht durch Gottes Geist. Darum ist Gottes Wort nicht nur Buchstaben. Gottes Wort ist Geist. Gottes Wort ist Leben. Jesus sagt es, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind, ihr wisst, Geist und Leben. Und das kommt aus dem Alten Testament, das Wort. Jesus zitiert nur, schon der Mose hat es gesagt. Johannes schreibt in dem Moment, in seinem Evangelium, wo Jesus ihnen die Augen öffnet mit der Schrift, mit der Erinnerung, als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus nimmt sie definitiv inne in die Welt vom Glauben an seinen Vater, in die Welt von der unsichtbaren Wirklichkeit vom Reich Gottes, in die noch nicht sichtbare Wirklichkeit vom Sieg über Hölle, über Tod, über Teufel, über die Mächte von der Finsternis, über die Sünde. Vers 45, da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Was sind da für kostbare Augenblicke, wenn man das erlebt, immer wieder, und man plötzlich versteht. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden und auferstehen wird von den Toten am dritten Tag, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Wir sollen eintreten in die Welt, wo ein Atheist wie Richard Dawkins verschlossen bleibt. Wir sollen in die Welt rausgehen und der Welt Botschaft bekannt machen, die Botschaft, die die Jünger so schwer hatten, daran zu glauben. Wie können die Jünger den Auftrag von Jesus übernehmen und Menschen zu Jünger machen, wenn sie selber so schwer vor Begriff sind? Das können sie nur, wenn sie den Heiligen Geist empfangen. Und darauf sollen sie warten, bis sie am Pfingsten mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werden. 40 Tage nach der Auferstehung ist Jesus mit den Jüngern unterwegs gewesen, ein letztes Mal, bis zum Tag von seiner Himmelfahrt. Und dann am 40. Tag redet Jesus von was? Das Letzte, was er noch sagt. Der Auftrag. Der Auftrag, den seine Jünger haben. Jetzt sind ihr Zeuge dafür. Johannes zitiert die Worte von Jesus in dem Augenblick, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Johannes 20, 21, Friede sei mit euch. Und jetzt kommt's. Wie mich der Vater gesandt hat. Wie mich der Vater gesandt hat. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sind unglaubliche Worte. So sende ich euch. Jetzt wird der Abschied von Jesus definitiv. Er verlässt die Jünger für sehr viel länger. Er packt diesen Abschied, der ultimative Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat. Genauso wie der Vater mich gebraucht hat auf dieser Welt. Geht ihr, macht es gleich. Zwei Tatsachen, die die Jünger nochmal erschüttern wird. Ich gehe jetzt. Definitiv. Ich komme nicht nach 3 Tagen zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Länger. Sehr viel länger. Und ihr übernehmt meine Stelle. Ihr seid alles Päpst. Ihr seid meine Stellvertreter. Ihr seid meine Zeugen. Ihr seid nicht in erster Linie Kirchenmitglieder. Irgendwo eingeschrieben. Und für das stelle ich euch das Beste zur Verfügung aus der unsichtbaren Welt vom Reich Gottes. Ich komme selber. Mein Geist, der Geist von meinem Vater, der Geist von mir, der Heilige Geist in Person. Der Geist wird euch alles anvertrauen, was mir der Vater anvertraut hat. Er wird euch ja alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Darum ist es überhaupt nicht möglich geworden, dass ein Johannes sein wunderbares Evangelium hat können schreiben. Ich habe die letzte Zeit das Johannes-Evangelium wieder gelesen und habe gedacht, es ist unglaublich, wie wortgetreu, dass der Johannes das Evangelium kurz am Ende vom 1. Jahrhundert, 60 Jahre nach dem Tod von Jesus, geschrieben hat. Unglaublich. Er wird uns alles erinnern, wir müssen keine Angst haben. Ich gehe zum Vater, mein Platz ist zur Rechten vom Vater im Himmel und ich werde für euch eintreten. Ich werde eure Anliegen, die ihr habt, unmittelbar am Vater ins Ohr flüstern. Ich übernehme das hohe Priesteramt im Allerheiligtum. Mit anderen Worten, ich mache euch den Himmel auf. Ich schließe die Schatzkammern auf vom Himmel. Da ist mein Auftrag. Den Fluss zu ermöglichen. Von der Quelle aus der Ewigkeit. Und ich werde dafür sorgen, ich habe schon dafür gesagt, dass alle Verheißungen, die im Wort stehen, die werden sich erfüllen. Sie sind erfüllt in mir, in meiner Person. Ich bin Amen. Rettet Auffahrt, hat Jörg Buchegger gemeint. Auffahrt ist der Auftakt von Gott. Ein neuer Akt in seiner Geschichte. Er lebt selber nicht mehr als Sohn Gottes in dieser Welt. In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert. Es sind Millionen von Jüngern, und ich glaube, die meisten da zählen sich auch dazu, unterwegs mit genau dem gleichen Auftrag von Jesus, bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Und Jesus sorgt in Gottes unmittelbarer Nähe dafür, dass der Himmel offen bleibt, dass die Quellen der Ewigkeit flüssen, uns mit dem Lebenswasser versorgen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt da im Lukas-Evangelium, dass gepredigt wird, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Geis. Seid dafür Zeugen. Rettet Auffahrt. Was ist die Aufforderung von Auffahrt? Die Aufforderung heisst, wartet auf Gottes Kraft. Rechnet mit Gottes Kraft. Gottes Kraft, wo euch fähig macht, von dem zu reden, was mein Leben verändert hat. Ich tauche in die neue Welt vom Auferstandenen, in die unsichtbare Wirklichkeit von der Kraft Gottes, wo Jesus von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft soll wirksam werden in unserem Leben. Und dann hat Jesus Abschied genommen. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien, hob die Hände auf, segnete sie und es geschah, also sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Jesus ist nicht in den Weltraum gefahren, sondern in den Himmel eingegangen. Im Englischen gibt es zwei Wörter für Himmel. Sky, da ist der Weltraum mit den Sternen. Und Heaven, da ist die unsichtbare Welt, wo Gott meint. Die Welt, wo Richard Dawkins verschlossen bleibt. Eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg, schrieb der Lukas in der Apostelgeschichte. Und was haben die Jünger gemacht, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist? Zuerst haben sie mal noch gestaunet, gewartet. Ein Jünger hat, ein Engel hat gesagt, ihr wisst, was er zu tun hat. Und dann sind sie auf Jerusalem und haben, was machen wir jetzt denn gerade? Gott gelobt und Gott priesen und haben gewartet. Jetzt haben sie es gecheckt. Und sie haben gemerkt, wir brauchen nur eins. Der Heilige Geist. Sie haben sich im Gebet und Lobpreis mit der himmlischen Welt verbunden, bis sie mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt worden sind. Machen wir das auch. Beten wir in der Erwartung, dass er uns mit Kraft aus der Höhe ausrüstet für genau das, was er schon vorbereitet hat in der kommenden Woche. Und wenn er dabei nicht ein Erlebnis haben mit Feuer, spielt keine Rolle. Kraft ist verheißen. Er wird sie uns geben. Wir müssen nur laufen und vertrauen in seinem Auftrag, unterwegs sein, die Augen offen haben, die Herzen offen haben und wissen, er wird uns an alles erinnern. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Auffahrt ist das Erwachsenwerden der Jünger. Selbstständig werden im rechten Sinn. Jetzt sind sie dran. Und jetzt können sie zeigen, was sie gelernt haben und immer wieder neu lernen von ihrem Meister. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander den Lobpreis gestalten dürfen und nachher dürfen wir das Abendmahl feiern, handfest. Auch wieder Zeichen, wo Jesus uns entgegenkommt und sagt, es ist Wirklichkeit, die unsichtbare Welt. Wir dürfen darin leben. Und uns daran freuen. Danke vielmals im Lobpreisteam.